Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen eine, jedoch nur um die Musikanteile, gekürzte Version.
Ich bin übrigens auf der Durchreise zu einem Freund in München, der hat eine Tanzschule für Striptease. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Mal eine Frage an die Männer hier vorne. War jemand schon mal in einer Table Dance Bar? Du hier vorne zum Beispiel.
Ja, das ist wenigstens ehrlich. Großartig.
Ja. Ja, ich war natürlich auch mal da im Rahmen eines Junggesellenabschieds. Mein Blick auf die Karte hat mich erstaunt. Fläschchen Piccolo, 59 Euro. Gut, das sind Preise, die hier keinen verwundern. Kaum bin ich drin, schon kommt eine dieser Tanzmäuschen auf mich zugebacken.
Hallo, ich bin Olga. Süße, gib mir ein Piccolo aus.
Ich sag, Olga, warum sollte ich das wohl machen?
Dann kannst du mit mir wetten. Ich geh doch nicht in eine Strippbude, um zu quatschen.
Aber die hielt sich dran. Süße, gib mir dein Piccolo aus, dann kannst du mit mir reden. Ich sag, Olga, was muss ich dir ausgeben, damit du die Schnauze hältst?
Hier ist Lütgers Welt. Heute, Sie haben gerade meine Einleitung gehört, geht es im erweiterten Sinne ums Tanzen. Keine Bange, beim Striptease muss man Klamotten verlieren, aber nicht das Niveau. Am wichtigsten beim Striptease ist die Haltung. Wer das begreift, kann auch im Alltag davon profitieren. Ich stelle Ihnen heute einen starken Lehrmeister vor. Lassen Sie sich ruhig mal drauf ein. Am Radio passiert Ihnen nichts. Herzlich willkommen. Als ich vor mehr als 10 Jahren ausgiebig die USA bereiste, da sagte mir augenzwinkernd ein Kollege dort, wenn du eine Tochter hast, dann achte nur auf eins, halte sie von der Stange fern. Ich wusste nicht, was er meinte und musste mir das Gesagte erklären lassen. Die Stange steht als Pars pro Toto für Stripclubs, in denen amerikanische Großstadtgirls gern ein paar schnelle Dollar mitnehmen. Trotz dieser väterlichen Warnung merkte ich bald, dass in den USA das professionelle Strippen gemeinhin als weit weniger verrucht wahrgenommen wird als hier in Deutschland. Obwohl bei uns der sogenannte Pole Dance, also der Tanz an der Stange, inzwischen sogar zum festen Repertoire im Zirkus und im Varieté gehört, teils mit Besuchern im Vorschulalter. Fest steht, Strip heißt nicht einfach sich ausziehen, sondern es geht auch um Choreografie, Dramaturgie, Ästhetik und jede Menge Disziplin. Kann man das lernen? Kann man davon leben? Und gibt es dabei auch so etwas wie Sexismus gegen Männer? Wir lernen heute jemanden kennen, der alles darüber weiß. Er war lange Zeit Ensemblemitglied der weltweit tourenden Chippendales, gilt in Deutschland als ein Pionier des niveauvollen Strip und führt in Bayerns Weltmetropole München eine sehr gut laufende Agentur mit dem Namen Strip Academy. Wir sind in München. Ich freue mich auf das Gespräch mit einem Lebemann und erfolgreichen Unternehmer. Guten Tag und hallo, lieber Thomas Hoffmann.
Ja, grüß dich, Ludger.
Grüß dich oder Servus, wie man hier sagt.
Servus, genau, natürlich.
Also das ist ein spannendes Thema. Du bist ein spannender Typ und ich war gleich Feuer und Flamme, als du mir andeutetest bei der Gelegenheit, als wir uns damals kennenlernten, was du so beruflich machst und was du alles erlebt hast. Also ich lag richtig mit der Einleitung, dass wir uns durchaus, was die Tradition des Strip betrifft, in den USA befinden und da sind ja auch die Chippendales seinerzeit gegründet worden. Ich glaube in den 70ern irgendwann.
Ja, genau.
Was weißt du darüber?
Also die Chippendales wurden tatsächlich so schon 76 gegründet und kamen eher groß raus 78 auf ARD. Gibt es in der Mediathek ein Doku drüber.
Na, das werden wir sofort nachprüfen.
Und auf Disney Plus gibt es einen Film tatsächlich.
Ich hörte davon, dass Disney Plus im Moment eine Serie hat oder einen Film mit dieser Thematik.
Ja, genau. Der Witz war ja das, dass ich den Tourmanager damals kannte und das war mein persönlicher Manager auch, witzigerweise. Mhm. Der hat die Chippendales mit dem Konzertveranstalter Mama Concerts and Row, glaube ich hieß es damals, hat er die rübergebracht und war für die zuständig. Und da ich natürlich auch sein Star war hier in München, der mich immer vermittelt hat überall, hat er mich natürlich zu den Chippendales gebracht. Ich war dann, wenn die München waren oder in Bayern, wir sind da mitgefahren, die Backstage-Partys mitgemacht und da habe ich natürlich die Jungs kennengelernt. Alles super nette Männer und querbeet vom Sportler bis zum Arzt, also da ist alles dabei, auch Familienväter und so weiter, das ist bunt gemischte Truppe Und ja, und dann hat man sich halt angefreundet und dann hat einer gemeint, Mensch, komm doch nach L.A.
Also die haben dich rübergeholt über
genau.
den Teich?
Und dann hatte ich da meine ersten Gastauftritte mal. Da war eben in L.A. noch der Club. Mhm. Ja. Den gibt es ja schon lange nicht mehr. Die Zentrale ist jetzt in Las Vegas mittlerweile.
Ja.
Und von dort aus wird auch die Tour gemanagt. Es gibt verschiedene Tourgruppen. Es sind meistens so bis zu 10, 12 Tänzer und Darsteller eben. Mhm. Und die Touren Europa, Südamerika, Amerika natürlich überall.
Ja.
Und so kam ich da rein. Ich war ein vernünftiger Mensch, bodenständig. Ich habe immer normal gearbeitet, witzigerweise. Ja. Aber war dennoch professionell, showtechnisch unterwegs. Ich war nie auf so einer kompletten Tour dabei. Das heißt, es wäre viel zu lange gewesen. Aber eben mit Gastauftritten war das mega. Ja, also es war, hat so viel Spaß gemacht. Ich konnte immer spontan entscheiden, du, ich bin da, jetzt mache ich einen Auftritt. Oder in Deutschland haben sie mich angerufen, haben gemeint, du Thomas, wir brauchen dich. In Nürnberg ist einer ausgefallen, ja, dann komme ich. Und ich kannte die Show, ich kannte die Choreo. Für mich war das überhaupt kein Problem, da einfach spontan mitzumachen als Profi. Teilweise konnte ich meine eigenen Nummern machen dann. Mhm. Und
also du bist das gewesen, was man in der Musik ein Sub nennt, also einer, der ja. ruhig mal in eine Band reinkommt und spontan ja, vertreten kann,
wahrscheinlich.
Weil du halt das, was gespielt werden soll, auch kennst.
Genau, richtig.
Und wir reden zeitlich über die 80er Jahre wahrscheinlich, ne? Oder?
Also er hat die Chipness 91 zum ersten Mal erst nach Deutschland geholt. Ich habe natürlich schon, jetzt muss ich selber rechnen, 86 schon angefangen mit dem Tanzen. Ich war eigentlich der erste deutsche Striptease-Tänzer. Mhm. Muss ich auch gleich erwähnen. Ich habe angefangen bei Amis, und zwar bei Soldaten, die stationiert waren, ja. in Grafenwöhr oder sonst wo. Die haben diese Trupps gehabt, so kleinere Trupps mit 3, 4, 5 Mann. Die hießen dann Lady Killer oder The Diamonds. Und mein Einstieg war witzigerweise so, dass ich bei Mr. Wahlen mitgemacht hatte und damals auch in meiner Stammdisco auch Mr. Landshut wurde und Mr. Südbayern und so weiter. Und da waren Tänzerinnen, Striptease-Tänzerinnen mal dabei, im Nebenprogramm, und die haben gesagt, boah, du bewegst dich toll, du siehst sexy aus und du strippst gut. Da war auch eine kleine Aufgabe, so einen kleinen Strip hinzulegen, und das habe ich halt anscheinend so gut gemacht, dass die Mädels da gemeint haben, boah, gib uns die Nummer, wir geben die unserer Agentur. Und ein Jahr später tatsächlich hat die Agentur angerufen und meinte, du Thomas, wir brauchen dich an Weiberfasching in Regensburg in einer Großraumdiskothek, du strippst doch. Und ich habe einfach ja gesagt, obwohl ich eigentlich noch nicht so die Ahnung hatte. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss mich vorbereiten und habe halt natürlich damals Videokassetten von den Chipnels mir gekauft und angeguckt und haben gedacht, ah ja, cool, so baue ich mir das auf und probiere es einfach. Und dann kam ich dahin, tausende von Frauen in dieser riesen Diskothek, und die Jungs, ein Kopf größer als ich, so amerikanische Idole, Armeeleute, so wirklich mega muskulös, aber halt dafür keine Haare auf dem Kopf, also sehr kurz geschoren. Mhm. Und ich hatte lange Haare damals. Jetzt war ich so der Exot.
Ja. Ja.
Und ich zu den Jungs habe ich gesagt, ja, was macht ihr denn jetzt so, wenn ihr rausgeht? Und die meinten nur, ja, wieso, du machst doch, du weißt doch, was wir machen und so weiter. Habe ich gesagt, ja, ich wollte nur nicht das Gleiche machen. Mhm. So, dann habe ich so die Show beobachtet. Ich war der Dritte und haben gedacht, ja, es passt alles. Und dann kam ich eben dran, habe meine Show gemacht, und die Frauen sind ausgerastet. Viel mehr als bei den Jungs vorher. Obwohl die weit mehr Muskeln hatten als ich. Ich war völlig normaler, durchtrainierter Junge mit 18 Jahren und lange Haare. Die kamen dann unterm Hut hervor und die haben nur noch geschrien. Teilweise in der Show, ich bin hin, habe die so auf die Wange geküsst, die sind halb in Ohnmacht gefallen. Denk mal, was geht denn hier ab? Ich kam mir vor wie so ein Stück Fleisch im Löwenkäfig.
Ja,
du wirst da so hingeschmissen und alle machen sich über dich her. Das war extrem.
So, und jetzt sind wir bei einem Punkt, wo man bei umgekehrten Verhältnissen sagen würde, ist das überhaupt zeitgemäß, dass eine Frau sich Männern feilbietet per Tanz in dieser Konstellation? Denn ganz ehrlich, ich habe Strip mit weiblichen Assoziationen lange Zeit gehabt, und ich glaube, das ist gemeinhin immer noch so.
Natürlich.
Das ist etwas, was stark kritisiert wird, sowas macht man nicht. Aber du warst ja jetzt das Stück Fleisch
genau.
in dem Löwenkäfig, in dem Löwinnenkäfig sozusagen. Und da interessiert mich mal, was ist das denn für ein Gefühl? Also Sexismus gegen Männer habe ich eben angedeutet. Ich werde jetzt noch konkreter.
Ja.
Wurdest du unsittlich berührt?
Me too, kann ich nur schreien.
Okay.
Ich war der Erste, der Me too schreien hätte können.
Ja.
Ja. Also es ist wirklich so, dass wenn wir Männer auftreten, sind die Frauen außer Rand und Band und nicht zu halten und kennen keine Grenzen. Ja, wir Männer, wenn wir zuschauen, wenn Frauen sich ausziehen, haben immer Respekt. Wir fassen die Frauen nicht an. Wir berühren sie nicht unsittlich. Wir gucken nur. Andersrum, wenn wir Männer auftreten, geht's ins Extreme, weil sie meinen, sie können sich es erlauben.
Wurde dir gesagt, dass du das über dich ergehen lassen musst, dass das dazugehört? Ohne, dass du jemanden denunzierst. Aber kann ja auch von Kollegen gewesen sein, so nach dem Motto, naja, sieh das mal nicht so eng, wenn man dir mal irgendwie...
Also ich habe es ja live erlebt. Am Anfang war es wirklich sehr ungewohnt. Es ist wie eine Art Kompliment. Bloß wenn es natürlich dann ausartet, habe ich es dann tatsächlich auch extrem empfunden und nicht passend, ja, weil die Hände waren halt sofort am Hintern. Und ich muss eins dazu sagen, wir waren ja nie ganz nackt. Das heißt, wir haben immer noch was angehabt vorne. Das heißt, früher habe ich es gesagt, hieß es Schniedelwärmer auf Deutsch. Mittlerweile gibt's die Sachen tatsächlich auch so zu kaufen. Das sind einfach so Verpackungsstoffe mit einem Gummi und einem Druckknopf und dann ist da alles gut verpackt, ja, komplett. Aber Frauen sind so, dass die dann tatsächlich da einfach rangingen. Teilweise war es ja noch geschnürt, dann haben sie da die Schleife aufgemacht und mir das Ding abgezogen. So schnell konnte ich gar nicht gucken, weil ich habe teilweise mit dem Handtuch gespielt, zum Publikum geschaut, nicht geguckt, was die vor mir macht. Und dann in dem Moment guckst du runter und dann hat sie schon das Ding irgendwie ganz woanders stecken. Das fand ich dann sehr extrem.
Ja.
Ich sehe mich nie als Tänzer. Ich bin ein Entertainer, ich bin ein Performer, ich bin ein Darsteller. Ja. Ich stelle einen Traummann da.
Okay,
ja. Ich bin Schauspieler letztendlich, weil im wirklichen Leben bin ich nur der Thomas. Ich bin ein völlig normaler Mensch wie du und ich, wie all meine Freunde, wie alle auf der Straße, wie alle jetzt die Zuhörer sind. Ich bin nichts Besonderes. Ja. Ich habe nur den Schritt gewagt, was Besonderes zu tun.
Mhm.
Ja. Und habe mich damit sozusagen Markenzeichen erschaffen, weil meine Shows waren weltweit bekannt, meine Kostüme waren weltweit bekannt. Ich habe teilweise auf der Bühne gebrannt. Ja. Ich habe Pyro-Effekte erfunden, die ich selbst während der Show abschießen konnte.
Ja.
Das gab es damals noch gar nicht.
Also ein Mann-Entertainment.
Ja, genau, richtig. Und natürlich habe ich das natürlich in die anderen Shows mit eingebracht und da haben mich alle immer beneidet und gemeint, wow, wie schaffst du das, wie machst du das? Und alle haben mich dann teilweise kopiert.
Mhm.
Ja. Irgendwo habe ich die dann gesehen mit meiner Nummer, mit meiner Musik, mit meinen...
Oh, kenne ich aus dem Varieté.
Das ist traurig, ja. Aber auch einerseits wieder ein Kompliment. Ja, bloß wenn sie dann sagen, nee, das habe ich ja so erfunden, dann finde ich es schade, weil wenn man sagt, ich habe ja auch kopiert, ich habe mir immer die Chipnails als oberstes Level gesetzt, ja, und ich habe gesagt, ich möchte diese Qualität bieten, dass es immer seriös bleibt und immer einfach toll ist fürs Auge und für die Fantasie der Frauen.
Ja. Und Professionalität ist ja das, was man aus den USA wirklich gewöhnt ist.
Ja.
Die haben dem Ganzen eine Identität verpasst.
Ja,
so ähnlich, wie man das jetzt von Blue Man Group kennt. Also die ganze Aufmachung, der Stil, die gewählten Farben. Und dann war und ist das ja zu einem weltweiten Erfolg erwachsen. Und du standest auf der Bühne, aber dann am nächsten Morgen auch im Supermarkt. Oder du warst mit Treppenputzen dran.
Ja.
Bruch ist krass.
Nee,
ist die Balance dir gelungen oder bist du abgedreht? Hast du vielleicht auch gesagt, ich krieg jede Frau ab? Oder?
Natürlich, ich habe immer jede Frau abgekriegt. Ja, ich gebe ehrlich zu. Aber ich muss auch sagen, ich bin jemand, ich brauche nicht jeden Tag eine neue und ich habe noch nie einen One-Night-Stand gehabt. Möchte man mir glauben oder nicht? Ich habe viele Frauen kennengelernt, aber ich habe immer versucht, eine Beziehung draus zu machen. Und wenn ich eine Beziehung hatte, hatte ich sogar meine Frau mitgenommen zu den Shows. Und diese Frauen haben mir dann erzählt, was die Frauen in der Toilette dann so alles erzählen über uns. Und
ja, da, bitte.
Ja, ja, aber ich weiß nicht, ich glaube, diese F-Wörter und weiß gar was alles darf ich jetzt so nicht nennen, die haben richtig derb gesagt, boah, den würde ich jetzt F.
Ja.
Ja. Oder dem würde ich einen gerne...
Ja, B.
B. Ja, und also ich kenne das, wenn wir auf die Männertoilette gehen, wir pieseln. Ja, und gehen wieder raus. Ja, und die Frauen, ich weiß nicht, was die da für Storys erzählen. Das ist unglaublich, ja. Und die Jungs, die Chipnails haben immer zu mir gesagt, boah, Thomas, was geht denn hier ab? Die eine hat gesagt, sie würde gerne mit mir F. Und die waren das gar nicht gewohnt. Die waren völlig überfordert, wie sich die Frauen angebiedert haben. Und ja, habe ich gesagt, ja, das sind halt so die Groupies. Die wollen das, ja.
Mhm.
Und deswegen braucht mir keiner erzählen, wenn die eine Backstage geht, dass die nicht weiß, was sie will.
Ja.
Ja.
Auch da nähern wir uns heiklem Terrain, was wir vielleicht gar nicht betreten müssen, weil es geht ja um dich und ich finde diese Erfahrung spannend. Ich finde sie gar nicht anklagend, sondern du hast das erlebbar gemacht und ich nehme dir das ab. Hat sich das ein Stück weit geändert? Wenn ich von das spreche, meine ich zum einen das Verhalten des Publikums. Du wirst es immer noch kennen, das Publikum, auch wenn du nicht mehr in dieser Form auf der Bühne stehst. Und hat sich auch die Wahrnehmung dieser Kunst verändert? Ist man toleranter geworden oder ist das immer noch verpönt und verrucht? Und
Also es hat sich entwickelt tatsächlich. Also ich glaube, das Publikum ist viel entspannter geworden. Nur wenn es um Werbung geht, wenn ich sage, ich möchte jetzt ein Inserat schalten oder Werbung machen, dann, wenn das Thema Striptease aufkommt oder das Wort, dann geht es schon wieder in die unseriöse Richtung oder denken immer, das ist unseriös, dass das aber damit nichts zu tun hat. Denn auch bei mir im Kurs, die Teilnehmerinnen müssen sich gar nicht ganz ausziehen. Ich sage immer, die haben immer ein Bikini an oder Unterwäsche an. Das ist wie im Sommer baden gehen. Da haben manche in München weniger an im Englischen Garten oder an der Isar als jetzt hier bei mir im Kurs. Ja.
Kann ich definitiv bestätigen. Als einer, der mal ein paar Monate hier war im Varieté, Englischer Garten. Also da hatten die nicht diesen, wie nanntest du, Schniedelwärmer, sondern da geht es eher frei zur Sache.
Und ganz ehrlich, wir sind doch alle nackt geboren. Es ist doch wirklich nichts Schlimmes dran. Ja, und noch dazu in solchen Shows, du zeigst ja auch nicht alles. In USA darfst du ja auch gar nicht alles zeigen. Das ist ja auch so ein Punkt. Aber bei uns in Deutschland auch nicht. Also wenn da so eine Show angekündigt wird, da müssen die Veranstalter mit so viel Pflichten und gesetzlichen Sachen kämpfen. Wir durften auch früher, da kam das Ordnungsamt zu den Shows und haben kontrolliert, was wir machen. Du durftest auch keine sexuelle Bewegung machen. Ja, was ist denn eine sexuelle Bewegung? Wenn ich jetzt einen Hüftschwung mache, ist das schon sexuell? Also das ist schon schrecklich. Also früher war das viel extremer, wobei es mittlerweile immer noch Probleme gab. Aber jetzt wollen sie halt auch steuerlich und Vergnügungssteuer und was alles. Da ist dann das Finanzamt ganz schnell da oder sonstiges.
Wenn Geld verdient wird, Behörden, ist es ein seriöser Beruf.
Ja, also nur so als Beispiel, die Sixpacks zum Beispiel, die aus Berlin, die deutsche, echt gute Truppe geworden, muss ich ehrlich sagen. Die touren ja auch und die haben auch immer mit solchen Sachen zu kämpfen. Ja. Also ich glaube, dass die Menschen mittlerweile freier vom Kopf her geworden sind, dass das einfach eine Show ist, dass das was Schönes sein kann, dass das fantasieanregend ist und einfach einem auch gut tun kann, ja, als Zuschauer letztendlich. Und wie gesagt, nur wenn es um Werbung geht, da wird es dann immer so, das wollen wir nicht oder nee, das geht bei uns nicht.
Wir reden über Zeitungen und Inserate schalten und sowas.
Sonstiges. Ja. Aber über mich berichten wollen sie natürlich schon.
So wie wir heute. Ja, genau. Also wir haben uns jetzt ganz unmerklich vom Tänzer, Thomas, dem Unternehmer genähert. Das ist überhaupt kein Problem. Wir werden immer hin und her springen, weil das natürlich ist ja nichts, was einander ausschließt. Aber du bist also derjenige, der anderen Leuten das Strippen beibringt in deiner Agentur, die du gegründet hast. Und die ist auch gar nicht so jung, sondern diese unternehmerische Idee hat jetzt auch, glaube ich, schon 2 Jahrzehnte auf dem Buckel.
Auf alle Fälle.
Fangen wir doch einfach mal da an. Irgendwann ist der Entschluss in dir gekommen, Mensch, das könnte etwas sein, was einen Markt hat, um es mal wirtschaftlich auszudrücken. Aber dann den Mut zu fassen, ich gehe jetzt auf diesen Markt, den ich ja auch quasi selber erschließen muss. Das muss doch mit Bedenken und auch mit Cassandra-Rufen verbunden gewesen sein.
Ja, das war wirklich spannend. Also ich hatte 2006, glaube ich, hatte ich meinen letzten Auftritt mit den Chipmunks hier in München, in meiner Heimatstadt sozusagen. Schön, ja. Und da war es auch so, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ich durfte ja früher, obwohl ich da schon überall mit denen unterwegs war, durfte ich nie sagen, dass ich ein Chipmunks-Tänzer bin, weil ich ja deutsch bin. Es dürften nur Amis sein und wegen Image-Geschichte, ja, so wie bei Boybands, die dürfen nicht sagen, dass sie schwul sind oder dass sie eine Freundin haben.
Oder dass sie 40 sind.
Ja, oder so, so genau. Und es ist tatsächlich so, auch das Alter bei den Chippendales ist weit höher, als man denkt. Ich hatte meinen letzten Auftritt dort, das Fernsehen war dabei, Pro7 war dabei, es wurde ein Bericht über mich gedreht und endlich tatsächlich durch diesen Fernsehbericht konnten sie es mir nicht mehr verbieten zu sagen, dass ich der einzige deutsche Chippendales-Tänzer bin. Ja. Und ich habe mich dann genannt der Munich Chippendale. Ja. Mhm. Und so habe ich das dann aufgebaut. Und mein größter letzter Auftritt war in Las Vegas bei Burlesque Hall of Fame. Ja. Das ist so wie die Oscar-Verleihung des Burlesque. Und Burlesque ist der Vorreiter des Striptease. Ja. Mhm. Striptease hat Burlesque abgelöst so in den 60ern, 70ern rum. Da wurde dann die Musik schneller, das Ausziehen wurde schneller und so ist das Striptease geboren. Und ich kenne noch die Legenden des Burlesque. Also sind alte Damen mittlerweile mit über 60, 70, 80 Jahre alt, alle aus Las Vegas oder viele in Las Vegas lebend noch und es sind alles meine Freunde. Freundinnen, Freunde wie Mamas. und es ist einfach so herrlich. Ich habe immer noch Kontakt und ich kriege so viel Nachrichten aus Las Vegas von allen. Und ich freue mich über die Nachrichten von denen fast immer am meisten, weil das sind, wie gesagt, das sind wie meine Mütter oder teilweise sogar wie meine Oma schon fast. Aber die haben eine ganz andere Ausstrahlung. Die waren ihr Leben lang in dem Business. Solche Omas findest du hier in München nicht. Ja. Ganz ehrlich, die machen sich noch schick, die ziehen sich noch toll an, die machen noch Unternehmungen, die gehen noch aus, die machen was miteinander. Das ist faszinierend, ja. Und das beneide ich. Und so möchte ich auch werden im Alter, dass ich auch, wenn ich alt bin, trotzdem noch gut aussehe, trotzdem noch mit der Zeit mitgehe, viel mit jungen Leuten mich umgebe, damit man einfach jung bleibt. Das ist wichtig. Aber jetzt bin ich vom Thema abgewichen. Das sind, glaube ich, habe ich jetzt
selbst gemerkt. Ich lasse dich einfach hier.
Genau, jetzt komme ich, schlage ich schnell die Brücke. Ich hatte ja meine Strip-Agentur, Call a Strip, habe ich immer noch, läuft aber schon gar nicht mehr, weil keiner bucht mehr einen Stripper zum Geburtstag. Also ganz, ganz selten. Ja.
Tatsächlich. Ja.
Und ich habe ja alles beliefert hier in München und Umgebung, alle Prominente. Ich war selbst für die Polizei in München unterwegs. Ich war für alle Promis unterwegs als Tänzer. Selbst der Michael Bulli-Herbig hat mich für seine Mutter gebucht. Zum 60. glaube ich war es. Kann ich auch so erzählen. Ich glaube, da hat keiner ein Problem damit. Und es ist einfach ein Leben gewesen, was wirklich spannend war. Ja.
Und wie das Unternehmerische, also das dann auszuweiten, zu sagen, ich bin jetzt auch der Lehrmeister.
Genau. Und wie gesagt, der Anruf kam und ich denke mal, ja, so wie damals auch, ja, du strippst doch, und ich habe einfach ja gesagt, haben die gefragt, ja, gibst du auch einen Kurs? Und ich, ja.
Mhm.
Und dann war es so, okay, wie lange habe ich Zeit? Ein Monat. Okay, setz dich hin, überleg dein Konzept. Ich habe innerhalb einen Tag habe ich die Homepage gebaut. Ja, das ging ganz schnell. Ich habe sofort Texte entwickelt. Ich habe sofort die Choreografie entwickelt mit einer Tänzerin noch. Da hat mir noch eine geholfen, gebe ich offen zu. Und auch der erste Kurs war sogar noch mit einer Tänzerin zusammen. Haben wir das gemeinsam durchs Programm geführt und es war ein Mega-Erfolg. Das war der Wahnsinn. Und kurz darauf, ich glaube sogar 3 Monate oder einen Monat später sogar schon, nach Start, war ich schon mit dem ersten Fernsehtermin. Also so schnell, da kriege ich gerade Gänsehaut, wenn ich das so erzähle, weil ich das so auch nicht erlebt habe, dass dann gleich alle aufgesprungen sind, alle wollten da. Das war halt sowas Exotisches, was ich
was
angeboten
wollten
habe.
Sie wollten lernen. Sie wollten,
ja, genau.
Okay, das überrascht mich. Weil
der Trend von einem Stripper oder einer Stripperin zu buchen, die Leute kamen davon weg. Mhm. Die wollten es selber ihrem Partner zeigen.
Für mich eine neue Information. Das ist sehr interessant.
Die wollten ihre Beziehung auffrischen. Die wollten sich selber besser fühlen. Sie wollten mehr Selbstbewusstsein bekommen. Auch mehr Selbstwertgefühl damit entwickeln. Und das habe ich denen halt dann auch mit so einem Kurs dann auch mitgegeben. Also alle Teilnehmer gehen aus meinem Kurs raus, fühlen sich um 100% besser.
Mhm.
Das ist unglaublich.
Du hast jetzt hier so ganz nonchalant auch schon vermittelt, wer deine Kunden sind. Denn natürlich war das eine Frage, die ich mir gestellt habe. Wer möchte das erlernen? Also sind das quasi Auszubildende für Stripclubs oder Leute, die auch auf die Bühne wollen? Oder eben Menschen wie du und ich, normallos, im besten respektvollen Sinne. Und so scheint es zu sein. Du hast ja auch darauf hingewiesen und du führst das ja auch auf, dass es natürlich in erster Linie um die Technik des Strippens geht, aber es geht um höherwertiges Selbstwertgefühl. Es geht um Sinnlichkeit und es geht vielleicht auch letzten Endes um einen neuen Schwung in der Partnerschaft, der dann ja innerhalb des Paares bleibt. Also dementsprechend ist das sogar kirchenkompatibel, würde ich fast sagen, wenn man bei dir das Strippen erlernt.
Es ist kirchenkompatibel. Selbst meine Auftritte waren kirchenkompatibel, weil ich habe Auftritte im Pfarrheim gemacht. Ich habe Auftritte vor Klosterschwestern gemacht. Ich habe Auftritte vom Pfarrer gemacht. Und selbst der Pfarrer kam nach dem Auftritt zu mir und hat gesagt, boah, also das haben Sie so toll gemacht. Also wie lernt man das? Und dann habe ich ihm gefragt, wollen Sie es auch lernen? Ah, nein, das ist nichts für mich. Aber es ist halt echt lustig, wenn du unterm Kruzifix sozusagen, Jesus hängt am Kreuz mit seinem Tuch um die Hüfte und ich dann auch am Ende mein Tuch um die Hüfte. Es ähnelt dem Ganzen ein bisschen.
Oh, jetzt müssen wir wieder vorsichtig
aber
sein.
Ja, okay. Nein, also es ist wirklich kompatibel, weil man einfach, es ist nichts anderes, sage ich, wie im Sommer baden gehen, mehr sieht man nicht, um Gottes Willen. Es ist die Show, die verkauft wird, die Fantasien. Man transportiert eine Geschichte, denn so eine Show ist bei mir aufgebaut. Der erste Teil erzählt die Geschichte des Kostüms, ja, mhm. Und dann kennt jeder den Film oder sonstiges und fühlt sich wie im Film. Und dann wird's im zweiten Teil erst erotisch und sexy natürlich, ja, und da kommen dann auch Fantasien ins Spiel und jeder hat so seine eigenen Fantasien letztendlich. Und es ist kompatibel. Und zu mir kommen wirklich von der Studentin bis über den Gehirnchirurgen, bis zum größten Firmenboss, den man sich vorstellen kann, bis zu Schweizer Bankern, Bankdirektoren, ja, bis zur Rentnerin. Und die Älteste war 68, die konnte die Choreo nicht mehr ganz so machen, weil auf die Knie ging es dann nicht mehr. Da habe ich spontan die Choreografie ein bisschen abgeändert. Aber selbst auch für diese Leute funktioniert es. Und das steht halt auf ihrer Bucketlist, die wollen das einfach lernen. Sie wollten einfach mal Striptease können. Mhm. Ja? Und viele haben es vielleicht noch nie aufgeführt. Es gibt bestimmt noch welche, die bei mir waren, die haben bis heute noch nicht den Auftritt gemacht. Mhm. Und vor kurzem war erst sogar eine da, die war vor Jahren da und wollte einen Auffrischungskurs und hat gesagt, ja, ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Dann sage ich, jetzt wird es aber Zeit. Jetzt wird's aber
Zeit. Ja? Ich habe eine nicht ganz unernst gemeinte Frage, wenn ich dich hier so reden höre. Es gab ja mal eine Zeit im deutschen Sport, also im Profisport, wo die ersten Motivationstrainer geheuert wurden. Und ich erinnere mich daran, dass die natürlich von Seiten der Presse verlacht wurden. Zum Beispiel Jürgen Höller, der mal geheuert wurde von dem kürzlich verstorbenen Christoph Daum. Da liefen dann Fußballer plötzlich über glühende Kohlen oder über Scherben, um denen zu zeigen, um denen zu vermitteln, richtig, was ihr alles könnt. Und das, was du jetzt erzählst, ist ja auch etwas, bei dem ich sage, du bist mit dem durchaus in Sichtweite zu solchen Motivationskünstlern. Jetzt die augenzwinkernde Frage, kannst du dir das auch als Motivationsseminar vorstellen?
Es ist ein Motivationsseminar tatsächlich. Mhm. Ja. Ich verkaufe es vielleicht schlecht. Ich verkaufe es als Striptease-Kurse, ja. Aber letztendlich bin ich ein Lebenscoach. Ich bin ein Ego-Coach.
Ein Ego-Coach, das ist sehr schön.
Genau.
Ein Ego-Coach.
Mhm. Richtig. Es ist wirklich so, dass auch zum Beispiel ein Gehirnchirurg aus Hamburg kam zu mir mit der Aufgabe, in einem Management-Seminar war er. Und da hieß es, macht beim nächsten Mal was, was ihr nie machen würdet. Macht den Schritt über sozusagen über euren Schatten und versucht, was dazu bieten, was ihr nicht macht. Und was war er? Er war klein. Keine so tolle Figur, wenig Haare. Er war überhaupt tatsächlich überhaupt nicht der Typ, hat sich aber dann für den Striptease entschieden, weil es eben genau sowas ist, wo er sagt, ja, das würde er nie schaffen oder nie machen. Ja. Ja. Und er kam, ich habe die Choreografie verkürzt für ihn. Er musste nämlich am gleichen Tag noch mit dem ICE wieder hochfahren. Was war? Er hat den Auftritt beim nächsten Management-Seminar gemacht und alle sind ausgerastet. Er hat es einfach so mit einer Professionalität dargeboten. Da guckt keiner, wie sieht er aus? Welche Figur hat er? Das vergisst jeder, der zuschaut. Sondern die sehen in dem Moment die Show, den Mut dieser Person, die über ihre Grenzen hinweg wächst, ja, und was darstellt. Und die waren so begeistert, dass selbst direkt im Anschluss jemand auch den Kurs bei mir gebucht hat und sagt, das möchte ich genauso können wie er, weil das einfach faszinierend ist, was da machbar ist. Mhm. Und er hat auch im Feedback, steht bei mir online nachzulesen, hätte ich auch nie erwartet, dass ein Gehirnchirurg schreibt, Thomas, danke dir, das ist das Beste, was ich in meinem Leben je gemacht habe. Mhm. Dann frage ich mich, wow, also so jemand kann sich ja alles leisten und Urlaube oder sonstiges, aber dass er dann diesen Kurs als das Beste, was er je erlebt hat, empfindet, ja, ja, und ihm anscheinend so viel Selbstbewusstsein gebracht hat, ja, das freut mich total. Also das ist genau die Aufgabe, die ich mir wünsche, Menschen ein besseres Gefühl zu geben, mitzugeben, sich wohler zu fühlen, besser zu fühlen. Frauen, die sich nach einer Schwangerschaft einfach nicht mehr wohlfühlen mit ihrer Figur, einfach mal wieder denen so viel Schwung mitgeben, dass die sich einfach besser fühlen. Eine hat auch mal live aus der Diskothek geschrieben, Thomas, ich stehe jetzt hier, hat mir ein SMS geschrieben und ich fühle mich so geil, zu wissen, was ich könnte. Und die Leute wissen es nicht. Mhm. Ja, ich könnte jetzt hier eine Show abliefern. Ja, und das allein hat ihr so viel positives Gefühl gegeben in dem Moment. Mega.
Werden wir mal konkret. Weih uns mal ein bisschen ein in deine Tätigkeit als Lehrkraft. Also es ist ja durchaus für mich auch die Frage, wie geht das ab? Es wird sich ja entwickeln, also so ähnlich wie auch andere Sachen aufeinander aufbauen. Du lernst ein paar Grundfertigkeiten und wenn die sitzen, dann kannst du auch mal ein paar schwerere Sachen machen. Über welche zeitliche Distanz reden wir und wie geht so ein Projekt an? Wie bringst du es ins Rollen?
Also jetzt pass auf, das geht ziemlich schnell. Es ist eine Choreografie von 2 Liedern, 8 Minuten.
Ja.
Schafft eine Tanzschule nicht einmal in ein paar Wochen. Ich weiß ja selber nicht, wer kommt. Aber ich kann eins sagen, alle Menschen, die zu mir kommen, sind tolle Menschen. Die Menschen zeigen da schon den Mut, ja, was anderes zu machen. Und es sind besondere Menschen, die sind ehrlicher, die sind liebevoller. Man merkt gleich, da passt es einfach. Zu mir kommen keine, ich sage immer ganz knallhart, Arschlöcher. Ist tatsächlich so. Ich nehme das Wort jetzt im Mund, weil es so ist.
Immer raus damit, jawohl.
Es gibt einfach leider zu viele Arschlöcher auf der Welt, muss ich ehrlich sagen.
Aber zu dir kommt keiner.
Nee, zum Glück nicht. Also da bin ich ganz happy. Nein, und ich muss natürlich sofort eine Bindung mit denen aufbauen und es geht bei mir innerhalb 5 Minuten.
Mhm.
Die Leute fühlen sich sofort wohl mit mir, weil sie spüren, dass ich das lebe. Es ist mein Leben. Ich mache das mein ganzes Leben lang schon. Ich bin nackt geboren, ich bin mit 18 auf die Bühne gekommen und seitdem habe ich eigentlich ein positives Leben geführt. Ich nehme keine Drogen, ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht. Ich habe immer gesund gelebt. Ich bin immer bodenständig geblieben und dadurch habe ich halt in meinem Leben auch viele Prominenz kennengelernt, privat. Ich war auf Partys mit Arnold Schwarzenegger in L.A. auf seinem Zigarrenabend. Ralf Möller war da, der Rock Johnson war da, der Dwayne Johnson heißt er ja. Ich habe mit so vielen Promis so normale Gespräche geführt, ja, weil ich eben nicht so als Groupie aufgetreten bin oder als Fan aufgetreten bin, sondern nein, ich bin auch nichts anderes wie die. Ja.
Mhm.
Und so haben die mich auch gesehen.
Und du, wie soll ich sagen, du drehst das ein bisschen, also du behandelst deine Kundschaft quasi wie Promis. Also du gibst denen ein Gefühl, ihr seid jetzt meine Celebrities.
Richtig, und das sage ich denen auch. Ich sage, du, ich bin nur der Thomas. Ich bin heute dein Trainer, aber auch dein Partner und dein Spiegel. Ich sage dir die Wahrheit, wie es aussieht.
Spiegel.
Genau, weil es gibt ja keinen Spiegel.
Das wollte ich sagen, wir sind ja im Radio, also dementsprechend darf ich ruhig mal sagen, das Klischee ist ja Tanz, viele Spiegel, das ist bei dir nicht so
Nee. Und
du brauchst auch gar nicht den großen Raum,
Nein. Sondern
du brauchst den geistigen Raum, also du beschäftigst dich.
Es geht ums Herz.
Aha.
Man muss sich nicht im Spiegel angucken und sagen, oh, sehe ich jetzt gut aus oder mache ich jetzt das richtig? Nein, es muss vom Herzen kommen. Striptease muss vom Herzen kommen. Das geht nicht in einer Tanzschule vor irgendwelchen Spiegeln. Der Spiegel kann ja nicht mit dir reden und sagen, das sieht doof aus, was du gerade machst. Ja?
Mhm.
Sondern das kann nur ich. Ja?
Sagst du das denn?
Genau.
Das sieht doof aus, was du gerade machst.
Richtig.
Okay, dann nimmst du kein Blatt vom Mund.
Ich bin ein charmanter Trainer. Also ich bin aber auch ein Perfektionist. Das heißt, ich lasse keine Fehler zu. Und alle sagen immer, Thomas, wie siehst du denn das immer? Du schaust mir ins Gesicht, aber siehst, dass ich unten falsch gegangen bin. Also meine Augen sind überall, ja, und ich gehe ins Detail, weil ich möchte nicht, dass sich die Leute zu Hause blamieren.
Mhm.
Punkt. Ich möchte keine Clowns trainieren. Ich möchte, dass die Leute mit einer Choreografie nach Hause gehen, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sagen, das bin ich. Ja, ich verstelle auch keine Leute, sondern ich arbeite mit jeder Person einzeln. Ja, justiere diese Person neu. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was du vorhin gesagt hast. Wie ist das aufgebaut? Du lernst erstmal richtig gehen. Weil kein Mensch läuft richtig.
Ja.
Jeder hat eine Fehlhaltung, die Füße sind meistens falsch, die Körperhaltung, die Schulter und so weiter. Dann lernen sie von mir den Hüftschwung. Und selbst da, du glaubst nicht, da kommen Mädchen zu mir, die haben gesagt, ja, ich war im Salsa-Kurs und mein Hüftschwung ist so toll und bla bla bla. Und dann sage ich, jetzt zeig mal den Hüftschwung. Und dann denke ich mir, das kann jetzt nicht ihr Ernst sein. Und sage ich, und wo war der Trainer zu der Zeit? Denn der hat überhaupt nicht kontrolliert. Das war der schlechteste Hüftschwung, den ich je gesehen habe. Ja, das ist, also, aber das ist es eben, wenn man Massenkurse besucht, da hat kein Trainer die Zeit oder guckt auch überhaupt nicht, ob die Leute das richtig machen. Denen ist das scheißegal.
Mhm.
Ganz ehrlich, die füllen die Hallen und machen das und ob die Leute doof aussehen oder nicht, das ist denen egal. Ja, bei mir nicht. Mir ist keiner egal. Ich möchte, dass sich keiner blamiert und somit musste ich der erstmal wirklich zeigen, was ein Hüftschwung ist. Dann lernt man bei mir Drehungen, ja, denn letztendlich ist ein Striptease kein Tanz. Du tanzt nicht wie in der Diskothek, weil das sieht richtig dämlich aus. Man kann auch kein Striptease zu Salsa-Musik machen oder zu irgendwelchen lateinamerikanischen Titeln, weil da erwartet man, dass man so tanzt, der Zuschauer. Ja, aber da kann man sich nicht ausziehen dabei. Das geht einfach nicht. Mhm. Ja? Und dann lernen die einfach auch die Technik. Die Technik ist das Wichtigste bei den Klamotten. Man kann auch nicht alle Klamotten für einen Striptease benutzen. Mhm. Ja, weil entweder funktioniert es nicht oder es geht nicht vom Körper oder es bleibt hängen. Und all diese Tricks von A bis Z lernt man bei mir. Und ich habe ja alles selbst auch mal falsch gemacht. Ja, ich kenne ja alle Fehler. Das ist der Punkt. Und ich sage auch jedem hier, macht bitte Fehler. Lasst Fehler zu. Denn nur die kann ich korrigieren. Und nur dann passieren sie zu Hause nicht mehr. Mhm. Was bringt es, wenn jemand hier keine Fehler macht? Ich kann nichts korrigieren. Ja, und dann zu Hause läuft es auf einmal
nicht mehr. Dann läuft es nicht und du bist
schuld. Dann bin ich nicht mehr da.
Ja.
Ja, das ist der Punkt. Deswegen, auch das Leben ist so. Wenn man Fehler macht, kann man daraus lernen, wenn man möchte.
Mhm.
Ja, bloß viele Leute lernen ja nicht mehr aus ihren Fehlern. Ja, das ist leider so. Und aber so ist es bei mir aufgebaut. Fehler sind so wichtig. Ja.
Ja.
Und ja.
Du hast dann deine zwei Choreografien, die dann die Hauptchoreografien sind, genau, mit denen du
für
es
Männer,
versuchst.
Eine für Männer und für Frauen.
Hm, hätte ich auch gefragt. Also es wird unterschiedlich getanzt und auch mit der unterschiedlichen Zielsetzung. Also ist es bei dem einen eher kaschieren und bei der Frau eher präsentieren oder?
Also beim Mann ist eher so, dass ich dort extrem drauf achten muss, weil wir Männer können ganz schnell zu Clowns werden.
Mhm.
Ja, und das will ich verhindern. Weil auch wir Männer können sexy sein. Ja, und zum Beispiel eine Szene vom ersten James Bond mit dem letzten aktuellen James Bond Darsteller. Ich glaube, bei Casino Royale war er der erste Film mit ihm.
Ja.
Da kommt er, die Szene, wo er aus dem Meer kommt, mit seiner Badehose. Mhm. Ja, da kommt er sexy aus dem Wasser.
Und er läuft gut.
Und er läuft gut. Darum geht's, ja. Und er hat eben die Schulter richtig eingesetzt und kannst ja fragen, von wem er das gelernt hat, aber ich darf es natürlich nicht sagen. Oder genauso, wer im Background von erster Staffel Germany's Next Topmodel mitgearbeitet hat oder auch beim Film Striptease mitgewirkt hat oder Michael Jackson hat für Liz Taylor einen Stripper gebucht. All diese Sachen darf ich nicht ganz so kommentieren, aber ihr könnt euch vorstellen, wer dahinter steckt.
Also, wir haben, glaube ich, jetzt hier das zumindest als Möglichkeit des eigenen Selbstwertgefühls mal so ein bisschen sich zu widmen, mal hingestellt. Aber du bist ja nicht am Ende deines Weges. Wir durften jetzt ein bisschen eintauchen in deine Welt als Lehrmeister des Strippens mit deiner Agentur. Ich muss noch zwei, drei Sachen abarbeiten, weil ich die wirklich wissen möchte. Nicht, weil sie hier stehen soll, sondern weil mich die wirklich interessieren. Und ich glaube, dass das auch andere interessiert. Nämlich, inwiefern du als Ensemblemitglied, jetzt springen wir wieder etwas zeitlich, kontrolliert wirst, inwiefern du vielleicht auch drangsaliert wirst, bestimmte Normen zu erfüllen. Heißt Body Mass Index. Da kommst du zur Arbeit und musst dich auf eine Waage stellen. Oder gibt es bestimmte Enthaarungstechniken, die da nicht verletzt werden dürfen, damit das Rot, was am Körper entsteht, bei allen Kerlen gleich ist. Das sind vielleicht sehr profane Fragen, aber ich denke schon, dass das von Interesse ist. Bist du gecheckt, bevor du überhaupt mittrainieren darfst?
Ja, es ist tatsächlich so, dass man tatsächlich ein paar Regeln hat. Die sind aber auch wichtig, denn man darf natürlich nicht im Sommer mit Badehose irgendwo sonnen gehen, weil sonst hat man einen weißen Hintern. Das sieht ja richtig dämlich aus. Die Chipmunks zum Beispiel haben auch ihren eigenen Koch dabei. Ja, also es wird vor der Show gekocht, dass genügend Energie da ist, auch für die lange Show. Ja, letztendlich, die achten da drauf. Natürlich, Größe spielt eine Rolle, bei mir eben nicht zum Glück, weil ich als Quereinstieg sozusagen, andere Rechte hatte vielleicht und einfach.
Aber so veränderbare Sachen, dass man sagt, du hast jetzt hier ein Gewichtsintervall und wenn du raus bist, dann gilt dein Vertrag nicht mehr, um es mal ganz hart zu formulieren.
Ja, nicht wirklich. Also die Automatik setzt da ein. Du willst ja gut aussehen, dadurch achtest du auf alles. Ich war selber zwar nie perfekt, ich war auch nie der mega muskulöse Typ. Ja. Die haben sich immer gewundert, wie kann er der Spargeltart sein oder was auch immer da für Wörter gefallen sind oder das war mir völlig egal. Ich war halt der normale Mensch. Und was war der Nebeneffekt? Die Zuschauer haben alle gesagt, wow, endlich mal jemand, der normal ist, der nicht so perfekt ist, der könnte Schwiegermamas Liebling, der könnte mein Freund sein. Auch das deutsche Publikum, wo ich in München war, die haben gesagt, endlich mal jemand, der Deutsch spricht. Ja. Also all diese Sachen waren immer positiv gesehen und ich musste nie perfekt sein. Und wenn du auf Foto guckst, ich habe halt nicht so die Muskeln und habe mir auch nie so die Mühe gegeben. Klar habe ich drauf geachtet oder auch wo ich jetzt 2013 noch von einem Freund, der hat das Las Vegas Showgirl Museum, der hat gesagt, du, ich brauche dich für die Eröffnungsnummer bei Burlesque Hall of Fame für die Legends Night. Ich darf mit einer Legende auf die Bühne gehen. Dann habe ich halt mal schnell 14 Tage nichts mehr großartig anderes getrunken außer Wasser und nicht mehr so viel gegessen. Und schon hatte ich ein paar Kilo runter. Das geht dann schon. Okay. Aber da ist man vielleicht auch ein bisschen eitel dann.
Es wirkt auf mich jetzt zumindest nicht so, als dass du sagst, hör mal, Ludger, das war so ein strenges Regiment, aber ich darf darüber nichts erzählen, nein, sonst komme ich hier irgendwelche Zahlungsverpflichtungen, sondern nein, es ergibt sich von selbst, was ja auch einleuchtet. Ja. Das ist ja beim Sport auch so ähnlich, dass bestimmte Anforderungen einfach mit dem einhergehen, was du so machst.
Ja. Also früher war vielleicht noch die Tattoos war noch ein Thema. Also auch es gab kein Chipmunk, der ein Tattoo hatte.
Ja.
Mittlerweile haben wir fast alle Tattoos, aber das ist kaum mehr wegzudenken. Ich finde es nicht so schön. Ich habe bis heute noch keine Tattoos und werde auch nie welche haben. Ich finde einfach, ein ästhetischer Körper ist immer ohne Tattoos, ja, weil er einfach dann clean ist und schön anzuschauen. Und ich bin ja auch mehrfacher Europameister im Striptease, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ja. Und selbst da, gut, ich habe gewonnen, auch mal zweiter Platz, auch mal dritter, schlechter eigentlich nie. Und da war es immer so, dass egal, mein Körper hat nie eine Rolle gespielt. Und das gebe ich ja meinen Kursteilnehmern auch mit. Mhm. Der Körper, das Aussehen und das Alter spielen keine Rolle. Wenn man es mit Mut und Selbstbewusstsein darbietet, hat man schon gewonnen. Mhm. Und so war es auch, ja. Und
das erinnert mich ein bisschen an den Film The Full Monty, als im englischen
Arbeitermilieu. Dort übrigens war die Europameisterschaft. In der Stadt, wo das auch gedreht wurde, haben die tatsächlich auch die Europameisterschaft in England gemacht. Und das war die erste überhaupt mit mega Aufwand. Das war wie so The Song for Europe. Die haben es dann The Thong for Europe, also der Tanga für Europa, haben die das gemacht. Und dann waren die tatsächlich auch hier in München, haben München gedreht. Sehenswürdigkeiten, haben mich besucht zu Hause, haben immer so Einspieler gemacht, ganz toll gemacht. Und da waren sie überall bei den anderen Teilnehmern auch zu Hause, auf Malta, in England natürlich, logisch, aber dann auch oben noch in Schottland, in Spanien, überall waren sie dann. Und das war ein Riesenprogramm auf Channel 5 und es war spannend. Also wir sind von London gestartet mit dem Tourbus dann dahin und dann waren da die großen Dreharbeiten und ich habe da auch meine eigenen Pyro-Effekte gezündet und das war auch so ein Act damals, wie kriege ich Pyro-Effekte nach England geschickt, ja. Da kommen so viele Probleme auf einen zu, aber irgendwie haben wir alles gelöst. Dann
hier finden spannend. Informationen zueinander, ohne dass es geplant ist, das gefällt mir natürlich gut. Eigene Dynamik, nein, wir erfahren viel, das ist toll, dass du uns das so erlebbar machst und wir haben trotzdem, glaube ich, einigermaßen trotz aller Verästelungen dann die Struktur gewahrt, die mich natürlich zu dem Status quo führt, zum Hier und Jetzt. Und wenn ich ans Strippen denke, dann klebt bei mir sofort der Banner drauf, frei ab 18. Nun ist es aber so, dass du dich als Performer, um diesen Anglizismus mal zu verwenden, durchaus auch eine andere Zielgruppe zugewandt hast. Und das ist eine schöne Pointe, die du uns jetzt verrätst. Was hat es damit auf sich? Es geht um Helden. Es geht um Kindergeburtstage. Superhelden auf Kindergeburtstagen. Was ist das, Thomas?
Also es ist so, Superhelden ist nichts anderes wie Traummänner oder Traumfrauen in der Erwachsenenwelt.
Mhm.
Es sind Superhelden, einfach Vorbilder und Träume der Kinder. Und da ich ein Papa bin und eine 6-jährige Tochter habe und wir in München am Faschingsdienstag, es ist so frisch, in München waren und wir waren das Highlight als Batman und Batgirl und alle Leute wollten Fotos machen. Dann wurde schon gefragt, kostet das was? Sage ich, nein, natürlich nicht. Ich mache das gerne. Selbst die Polizei hat geschrieben, Batman. Alle haben geschrieben, Batman. Und wir kamen nicht vorwärts. Das war faszinierend. Und auch einer meinte, er ist eins der schönsten Kostüme, was er seit langem gesehen hat. Ja, und was war? Ich, der Macher, bin nach Hause mit meiner Tochter, habe mich hingesetzt und ging sofort online. Ich habe sofort die Superheldenzentrale.de mir reserviert, habe sofort Inserate geschalten und hatte innerhalb einer Woche den ersten Auftritt.
Ja.
Und das ist eben der Punkt. Einmal Performer, immer Performer. Egal welches Klientel, spielt überhaupt keine Rolle. Es muss immer professionell bleiben. Und da ich halt so viel Show-Erfahrung habe, bin ich einfach für Kinder dann auch der perfekte Performer, weil ich weiß, was Kinder wollen. Ja.
Und wie bewegst du dich da? Also du hast eben über das Gehen.
Als Superheld.
Ja, also du, das Gehen stelle ich mir als Batman ganz besonders wichtig vor, ja. Dass du da nicht wie so ein Tölpel da in die Kinderzimmer reinkommst, sondern Bauch rein, Brust raus,
sozusagen.
Fäuste in die Hüften und das ist Körperhaltung, oder?
Ja, genau. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Weil ich einfach weiß, wie man sich gibt, wie man geht, war das für mich natürlich jetzt zum Vorteil, ja. Mhm. Und da ich ja vorhin schon erwähnt habe, es ist wie Schauspielerei. Man schlüpft in eine Rolle.
Ja.
Damals als Traummann, jetzt als Superheld.
Jetzt als Superheld.
Und klar, man, ich bin ja ein Perfektionist. Was mache ich? Ich schaue mir Batman-Filme an. Was mache ich? Ich schaue mir Spider-Man-Filme an. Ich schaue mir YouTube-Videos an, wo gezeigt wird von irgendwelchen Cosplayern, welche sind die Posen, die man machen muss. Was sind die Wörter, die man sagen muss. Und meine Tochter erschrickt immer noch, wenn ich sage, ich bin Batman.
Jetzt bin ich aber auch, ich bin ganz erschrocken, wenn ich das höre.
Also man macht dann so seine Scherze und die Kinder lieben es. Und die Kinder glauben es dir. Die meinen wirklich, du bist Batman. Die meinen wirklich, du bist Spider-Man. Aber Kinder sind auch schlau und fragen nach, ja, kannst du jetzt hier Spinnweben schießen und so weiter? Dann sage ich natürlich, ja, könnte ich. Aber ja. Dann kriegen wir Ärger mit deinen Eltern, weil überleg mal, wenn ich hier über alles dreckig mache. Also man muss wirklich spontan sein, weil Kinderfragen können manchmal echt auch einen in die Bredouille bringen und sagen, ah, wie komme ich jetzt natürlich, da raus? Ja. Oder kannst du jetzt da die Wand hochklettern? Sage ich, natürlich kann ich das. Aber ich bin ja jetzt bei dir beim Geburtstag, da darf ich es nicht. Beim richtigen Einsatz, natürlich schwinge ich mich da überall rum. Aber das darf natürlich keiner jetzt so mitbekommen. Ja. Ja.
Mensch, Thomas, du weißt ja, ich bin ja auch Comedian, was heißt auch, ja. Ich bin ja in erster Linie
auch
Comedian.
Comedian.
Und da arbeitet es sofort, wo ich mir denke, oh, der Thomas verwechselt vielleicht zwei Termine im Kalender, geht auf den Kindergeburtstag, legt dann Striptease hin oder umgekehrt.
Aber da sage ich jetzt gleich eins dazu.
Gern.
Da muss ich echt drauf achten, in diesen engen Anzügen, gerade bei Spider-Man, dass es hier.
Ja. Du wir wissen alle, wo er hindeutet, wenn er hier sagt.
Dass da nicht
sagt.
Zu viel zu sehen ist.
Mhm.
Ja, denn wenn man mal auch im Film guckt, das ist alles weggeschnallt.
Ja.
Ja. Damit es eben nicht in die falsche Richtung geht. Ja. Und ich habe leider schon ein paar Leute oder selbst beim Fasching, wenn man sieht, die achten da nicht drauf und dann hängt da was so quer und das sieht natürlich nicht seriös aus.
Mhm.
Ja. Und ich achte selbst da auf die Seriosität. Es geht um Kinder und da ist es wichtig, dass du Superheld bist und der hat eben da nichts dazwischen. Ja.
Ja, ja.
Punkt. Ja, oder man sieht da nichts und man bewegt sich dann auch nicht sexy oder sonstiges. Wobei natürlich die Frauen im Publikum genauso begeistert sind und sagen, wow, geil, der sieht, Batman ist schon geil. Oder als Spider-Man. Also man wird wirklich, ich glaube, manchmal buchen auch die Erwachsenen es, weil sie einfach Superhelden auch geil finden.
Ja, aber das hört ja niemals auf.
Nein.
Wir, insbesondere als Männer, wir bleiben ja ein Leben lang kleine Jungs.
Das ist es.
Ja, und genau. Interessieren uns dafür. Und wenn sich jemand interessiert für dich, Thomas, was können wir denn machen jetzt an dieser Stelle, um dich weltberühmt zu machen für ein konservatives Zuhörerpublikum?
Oh Gott, ich weiß nicht.
Sag einfach, wie kann man dich erreichen? Also welche,
ach so, wie man mich erreichen kann? Ja, ganz einfach. Also einmal die superheldenzentrale.de. Mhm. Muss ich aber gleich dazu sagen, eigentlich nur München und Umgebung.
Okay.
Bin ich ehrlich. Weil ich bin 30 Minuten anwesend. Mehr muss es nicht sein. Kinder sind überrascht. Die wollen weiterspielen. Mhm. Man braucht da kein 4-Stunden-Programm abfahren.
Ja, um Gottes Willen, ja.
Und da lohnt sich sonst der Aufwand nicht. Ja.
Mhm.
Wobei ich natürlich jetzt auch schon außerhalb von München war, dann wird es halt teurer. Ich sage immer, okay, wer sich's leisten kann. Ich fliege natürlich auch gern nach Mallorca oder irgendwo hin. Es ist überhaupt gar kein Thema, ja. Aber da muss es halt bezahlt werden.
Und was das Strippen betrifft, also wenn jetzt der nächste Gehirnchirurg vielleicht aus Berlin sagt, ich komme nach München,
ja, dann
ist man da einer richtigen Adresse in München.
Dann ist man hier in München, in meinem Studio unten in der richtigen Adresse und dann geht man auf stripacademy, englische Schreibweise, .de und so findet man mich. Und die Leute kommen weltweit, selbst aus Australien, aus der Karibik waren schon welche da, aus Norwegen. Die haben alle den weiten Weg auf sich genommen und sind nach München gekommen.
Wow. Ja, München ist ja sowieso eine Reise wert. Und ich war überrascht und bin es immer noch, dass du sagtest, du hast Probleme mit Werbung.
Ich mache keine Werbung, du wirst lachen.
In der Stadt des großen Sperrbezirk Hitz, habe ich gedacht, hätte sich das in den letzten Jahrzehnten so entwickelt.
Ich hatte selbst mit Spider-Murphy-Gang gesungen und bei Niki auch. Niki hat mich gebucht, die Volkssängerin.
Ja.
Viele kennen sie vielleicht noch. Na, die hat mich für ihre beste Freundin zum Junggesellenabschied gebucht, nach Plattling damals. Und dann natürlich alle Freunde. Ein paar Jahre später haben sie mich zum 10-jährigen Bühnenjubiläum von Niki gebucht in München. In der Reithalle waren wir da und da waren alle da. Und am Ende habe ich mit Niki, mit Spider-Murphy gegangen. Wir haben da gesungen, getrillert, alte Oldies gesungen. Es war so lustig. Also ja, einfach toll. Ja.
Also Thomas, du bist mein Superheld, auch mit Schniedelwärmer. Und dementsprechend kann ich nur sagen, danke, dass du uns hier eingeweiht hast.
Gerne.
Das ist spannend.
Mir hat Spaß gemacht.
Prima, prima. Du bist ein guter Typ.
Danke
und du passt hier nach München. Also als Typ, weltoffen, aber trotz alledem auch sehr, sehr bodenständig. Und das ist hier nicht abgedreht, wenn ich das mal so sagen darf, sondern Familienhaushalt, nah am Leben. Das ist irgendwie sehr, sehr münchnerisch, wie man das so mit positiven Stereotypen besetzt. Also ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Und ich mache mir über das, was du gesagt hast.
Ich kann noch viel mehr erzählen, wenn du willst. Also es gibt, ich kann ein paar Bücher schreiben wahrscheinlich.
Das kann ich mir vorstellen. Du hast ja auch ein paar Namen angedeutet. Mal gucken, ob sich von denen einer meldet. Wahrscheinlich Arnold Schwarzenegger, der hört den Kontrafunk in Los Angeles.
Aber da war ich enttäuscht, weil er ist einfach viel kleiner als ich. Oder viel kleiner, 2 Zentimeter kleiner als ich.
Ja, die mogeln viel.
Die mogeln. Um 10 Zentimeter hat er sich größer
gemacht. Um Gottes Willen. Und wenn man in Amerika einen Spider-Man sieht und will ein Foto machen, da muss man zahlen. Das weißt du. Ne? Also da sind eben einige davon, um Gottes Willen. Die kulturellen Unterschiede bleiben, aber auch die Gemeinsamkeiten. Heute war ich im Gespräch mit Thomas Hoffmann in München. Danke dir, lieber Thomas.
Danke dir, Ludger.
Bis bald. Ja, das war Ludgers Welt. Das ist die Sendung, die jeden Mittwoch läuft im Stream um 20 Uhr. Dann gibt es eine Wiederholung um 23 Uhr und am nächsten Tag, am Donnerstag, wird das Ganze auch nochmal gesendet. Ich bin als Comedian unterwegs, jetzt mit neuen Programmen, Verstehen Sie Deutsch. Es gibt einige Termine. Leipzig ist schon ausverkauft, aber ich komme natürlich auch nach Berlin. Ich bin in Köln und, was ich Ihnen besonders ans Herz legen möchte, am 4.10.2024 spiele ich in Dortmund eine Vorpremiere. Es gibt noch wenige Restkarten, soweit ich weiß, alle. Dementsprechend sage ich, ich freue mich, wenn wir einander begegnen und wir uns auch mal anfassen an den richtigen Stellen. Bleiben Sie umsichtig in alle Richtungen, denn die Welt da draußen ist ein Dschungel. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören, Ihr Ludger-K.de. Tschüss.
Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende. Oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunkbeitrag. www.kontrafunk.radio